Deutschlandfunk Interview.
Wir bleiben beim Thema Geständnis im Mordfall von Walter Lübcke. Das haben Sie eben gehört. Durch den Verdächtigen Stefan E., der Bundesgeneralanwalt, hat das eben auch in Berlin bestätigt. Am Telefon ist nun Christian Fuchs, Publizist und Experte für Terror von rechts, unter anderem für den gesamten NSU-Komplex. Guten Tag.
Ich grüße Sie, Herr Möller. Hallo.
Herr Fuchs, das Geständnis. 3 Wochen nach dem Mord, ist das ein schneller Ermittlungserfolg?
Ich finde schon, wenn man sieht, wie auch in anderen Terrorverfahren, wie lange dort überhaupt Verdächtige gesucht werden, finde ich, kann man hier in diesem Fall den Sicherheitsbehörden keine Vorwürfe machen. Sie haben professionell und sehr, sehr schnell gehandelt und ja auch den Täter schnell gefunden.
Der Täter gefunden, es ist ein Geständnis, wie auch immer. Es gibt ja immer noch Fragezeichen. Aufklärung geht weiter, haben wir gehört. Einzeltäterthese, das wird seit Tagen diskutiert, auch heute wieder mehrfach genannt. Wie wahrscheinlich ist das?
Also ich glaube, bei diesem Bewertung der Einzeltäter-Aspektes muss man ein wenig differenzieren. Also Einzeltäter hat ja unterschiedliche Bedeutungen. Einmal strafrechtlich und einmal gesellschaftlich. Und strafrechtlich kann das natürlich stimmen, was der Stefan E. da ausgesagt hat, dass er keine weiteren Unterstützer hatte und da allein gehandelt hat und so ein sogenannter einsamer Wolf war, wie man das in der Terrorforschung nennt. Das bedeutet eben, dass er nicht ein Kommando einer Terrororganisation gefolgt ist, die ihn losgeschickt hat. Aber gesellschaftlich muss man das, glaube ich, anders bewerten. Da ist ein Täter nie im luftleeren Raum. Eine Radikalisierung findet nie alleine statt, sondern immer in Reaktion, zum Beispiel in virtuellen Gruppen im Internet oder auch in physischen Gruppen, wo man sich trifft oder über Messenger. Das hat man in letzter Zeit auch bei Rechtsextremen gesehen. Und so handelt auch ein rechtsextremer Täter auch immer nur auch im Kontext so einer ideologischen Strömung, und das ist in dem Fall von Stefan E., was wir wissen, sicherlich auch der Fall gewesen.
Das ist also auch wie bei Islamisten, über die wir häufig diskutieren, gerade auch nach Terroranschlägen oder auch nach Mordanschlägen in irgendeiner Form, wo es ja teilweise auch Einzeltäter gibt, strafrechtlich. Das haben Sie gerade noch einmal beschrieben. Immer aber auch dann im gesellschaftlichen Kontext. Ist das nicht irgendwo auch ein Automatismus, also selbstverständlich?
Ich glaube, das ist in der Gesellschaft noch nicht angekommen. Das sieht man ja auch, wie man islamistische Terroristen sieht und wie man über sie spricht und wie man über Rechtsextreme spricht. Also, dass wir fast 200 Tote rechtsextremer Gewalt haben in Deutschland seit 1990, was eine viel größere Zahl ist als Menschen, die durch islamistische Gewalt gestorben sind in diesem Zeitraum. Aber der Fokus und die Angst, die von der einen, also ich möchte jetzt nicht relativieren oder so, oder keine, das sind beides verurteilenswerte Formen von Gewalt und Terror. Aber gesellschaftlich hat man doch das Gefühl, es wird die Gefahr dieser einen Form politischen Extremismus eher im Fokus genommen als die andere. Mhm.
Sie haben sich jahrelang ganz intensiv auch mit dem NSU-Komplex beschäftigt. Auch da ging es ja immer darum, wie groß ist diese Gruppe in ihrer Substanz? Sind es 2, sind es 3 oder eben noch viele darüber hinaus? Ist die rechte Szene und die rechtsextreme Szene in ihrer Gewaltbereitschaft, wie auch jetzt hier bei Stefan F., also mutmaßlich auch noch Menschen umzubringen, ist das größer geworden? Ist diese Bereitschaft gewachsen in den vergangenen Jahren?
Ich glaube nicht, dass die Bereitschaft gewachsen ist, auch wenn die Sicherheitsbehörden die Zahl der gewaltbereiten Rechtsextremen jedes Jahr nach oben korrigiert haben in den letzten Jahren. Aber der Hardcore-Kern einer kleinen Gruppe von gewaltbereiten Extremisten aus der rechten Szene, die auch bis zum Letzten gehen würden und dann Taten statt Worte folgen, wie das der NSU selber genannt hat, die ist relativ gleich geblieben über all die Jahre. Nur was heute anders ist, ist, dass das gesellschaftliche Klima sich verändert hat, dass Menschen wie Stefan E. sich eben durch eine große Wetterlage und bestimmten politischen Strömungen, ich würde auch die AfD dazu zählen in Teilen, die eben gegen bestimmte Gruppen von Menschen hetzen, die da diese Ungleichheit von Menschen immer wieder aufmachen, die rassistisch argumentieren, dass sie sich fühlen wie ein Soldat in einem Kampf, der gerade geführt wird, ein Kulturkampf. Und da gibt es eben den bürgerlichen Arm, die stacheln das an und dann muss es Leute geben, die das ausführen. Und damit sind die politischen Entwicklungen der letzten 5 Jahre, die wir in Deutschland erleben, dieser Rechtsruck, diese Diskursverschiebung, sind wie ein Katalysator für eben diese Menschen, die ja auch jetzt Schläfer auch genannt werden schon gewesen und die wachen jetzt gerade.
Sie haben gerade auch das Stichwort AfD genannt, wird seit Tagen auch heftig diskutiert. Der Nährboden, der bereitet wurde oder der bereitet werden sollte von der AfD, eine große Diskussion darüber, ob das politisch im Kontext legitim ist, diesen Konnex zu ziehen. Das heißt, der Mordfall Walter Lübcke und die AfD. Ist das für Sie auch, Sie haben es ja gerade schon angedeutet, ganz klar zusammenhängend?
Ich sehe da direkte Zusammenhänge. Man kann das an dem Beispiel von Erika Steinbach zum Beispiel erklären, eine ehemalige Politikerin der CDU, die jetzt die Vorsitzende der AfD-nahen Stiftung ist, die noch vor wenigen Monaten diese Verschwörungstheorie gegen Walter Lübcke verbreitet hat auf dem Twitter-Account. Und unten drunter gab es direkte Morddrohungen, der Typ gehört an den Galgen und so etwas. Und es wurde ein Galgen auch abgebildet, es wurde nicht gelöscht von der AfD. Es wurde nicht dagegen klare Kante gezeigt und sagt, das geht zu weit, das ist Extremismus, auch wenn wir unterschiedliche politische Meinungen haben. Bitte, liebe Anhänger und Anhängerinnen, wir sollten doch im Rahmen des demokratischen Diskurses bleiben. Und die AfD ist da auch nicht im luftleeren Raum. Also auch die wird ja sehr, sehr stark ideologisch und auch von der Mitarbeiterstab geprägt, von der neuen Rechten, sogenannten neuen Rechten, diese Strömung. Und die immer wieder auch aufrufen, die Protagonisten auf Pegida-Demonstrationen zum Beispiel oder in ihren Theorietexten zum Widerstand, zum Systemumsturz. Und das sind alles Dinge, die jetzt auch bei Stefan E., glaube ich, auf offene Ohren.
Ja, vielleicht auch für die Hörer, die diesen Tweet jetzt nicht genau im Kopf haben. Das heißt, in diesem Tweet von Erika Steinbach lag für Sie schon im Grunde eine Art Aufforderung auch implizit drin.
Es wird so eine Grundstimmung, eine Verrohung der Sprache, dass ein Mensch persönlich angegriffen wird, ein Politiker, ein CDU-Politiker, weil er etwas vollkommen einen Allgemeinplatz sagt, dass Menschen eben, die nicht auf den Werten dieser Demokratie stehen, irgendwie hier in diesem Land nichts verloren haben, dafür so angegriffen zu werden.
Aber darauf darf man ja politisch reagieren.
Aber wenn dann eben die Anhängerinnen und Anhänger das noch überdrehen und weiter steigern und dann zum Mord aufrufen oder in neurechten Medien dann eben auch die Adresse von Walter Lübcke veröffentlicht wird und das nicht Einhalt geboten wird und dann nicht gesagt wird, da ist eine Grenze. Also man muss sich doch politisch bekämpfen können, aber eben nicht mit physischer Gewalt. Dann sehe ich da auf jeden Fall eine Mitschuld auch der sich bürgerlich gebenden neuen Rechten.
Gehen wir, Fuchs, einen Schritt weiter. Sie haben das gerade gesagt. Da wurden Adressen veröffentlicht und so weiter. Es hat diesen Internetverkehr gegeben. Hätten die Sicherheitsbehörden auf Stefan E. früher kommen müssen, beobachten müssen?
Ich glaube, diesen Vorwurf kann man den Sicherheitsbehörden nicht machen, weil wie alles scheint, hat Stefan E. nach einem Konzept gehandelt, was es schon seit den 90er Jahren gibt, des führerlosen Widerstandes, der in einem Blood and Honor Manual beschrieben wurde. Also es ist eigentlich eine Blaupause seines Vorgehens gewesen, die besagt, dass man sich, wenn man eine kleine autarke Zelle bildet und eben die Regierung und Migranten angreifen will, dann muss man sich vom politischen Arm der Bewegung abkoppeln. Das hat er getan. 2004 ist er aus der NPD ausgetreten und muss eine bürgerliche Fassade aufbauen. Und das hat er auch getan. In der gleichen Zeit hat er eine Familie gegründet, 2 Kinder mit seiner Frau zusammen bekommen und sich in Vereinen engagiert und ist öffentlich überhaupt nicht mehr in Erscheinung getreten in der rechtsextremen Szene, sondern das lief wohl alles bei seiner Radikalisierung, was wir bisher wissen, über das Internet. Und da ist es eben sehr, sehr schwer für Sicherheitsbehörden, diese Menschen, zu finden.
Aber das ist wieder das Argument, geschickt in den Untergrund, kann man das so sagen? Ja. Oder in den Hintergrund vielleicht sogar eher. Er ist ja nicht abgetaucht.
Ja, er ist im Untergrund innerhalb des bürgerlichen Lebens eingetaucht. Aber das ist auch wieder da, auch eine Parallele zum NSU zu sehen, die ja auch viele Jahre in Zwickau gelebt haben, mit Freunden, mit Nachbarn, ein normales Leben gelebt haben und parallel diese schrecklichen Morde verübt haben, die auch nach diesem Blood and Honor Field Manual gehandelt haben, übrigens, wie das jetzt auch bei Stefan E. so wirkt.
Bei uns heute Mittag der Publizist und Terrorexperte Christian Fuchs. Danke für Ihre Zeit. Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.